Ein Dorfladen fast wie jeder andere. In den Regalen Zahnpasta neben Süßwaren, in den Kühltheken Wurst und Käse, neben der Kasse eine Lottostelle.
9,09 Euro sind wir heute.
Doch der Name des Geschäftes in der sächsischen Gemeinde Falkenau lässt aufhorchen. Keine Neonreklame für eine große Kette prangt über dem Eingang, sondern ein schlichtes Schild: Unser Laden Falkenau EG. Der Laden feiert dieser Tage sein 10-jähriges Bestehen. Aber schon vor 12 Jahren taten sich einige Falkenauer zusammen, um wieder ein Geschäft in den kleinen sächsischen Ort zu holen.
Die großen Firmen, das hat der Bürgermeister zum damaligen Zeitpunkt behandelt, hat ein paar große Lieferanten angeschrieben. Edeka, Simmel, Aldi und was zur Verfügung auf dem Markt stand, die hatten sich negativ geäußert.
Thilo Walter war Außendienstler im Handel. Nun hat er wieder Arbeit in dem 2000-Seelenort zwischen Chemnitz und Freiberg.
Der Vorteil einer Genossenschaft ist auf alle Fälle der, das ist ja der Grundgedanke von Schulze-Delitzsch gewesen, der den Genossenschaftsgedanken mitgegründet hat vor vielen Jahren, die Gemeinsamkeit. Dass eine Genossenschaft den Charakter in sich trägt, dass alle mitbestimmen können und dass es ein transparenter Umgang miteinander ist. Das ist der Vorteil. Das Wichtige daran ist aber, dass es alle sich der Beteiligung auch mit befleißigen. Das muss man mal so hart sagen.
Gut 400 Falkenauer sind Mitglieder der Genossenschaft. Jeder 5. Einwohner also. Der Laden läuft, etwa 5000 Artikel bietet er an. In guten Monaten macht er mehrere 10.000 Euro Umsatz. Neben Thilo Walter arbeiten heute 2 Teilzeitkräfte in dem Geschäft. Früher auch noch die inzwischen pensionierte Marktleiterin Gabriele Hübner. Sie lief von Tür zu Tür, erklärte das Genossenschaftsmodell, leistete Überzeugungsarbeit. 50 Euro kostet die Mitgliedschaft in der Genossenschaft, eine Einlage, die sich, wie früher in jedem Konsum, am Ende des Jahres rechnen soll.
Das, was du einkaufst, wird hier auflaufend zusammengezählt und dann ist am Jahresende, da können wir eben eine bestimmte Summe auszahlen und da kriegt jeder die gleichen Prozente auf den geleisteten Umsatz. Und da kann er eben dann mal hier umsonst einkaufen, bis das Geld alle ist. Ne? Und das ist doch nicht schlecht.
Rückvergütung und Kundenfreundlichkeit sind schön, aber für manche Falkenauer nicht das Entscheidende. Thilo Walter nennt den Laden auch Begegnungsstätte. Hier treffen sich die Leute aus dem Ort, jeder kennt jeden, das Klima ist familiär, der Gemeinsinn groß. Und das ist auch gut so, denn nach inzwischen 10 Jahren Unser Laden Falkenau wächst die Konkurrenz. Im benachbarten Ort Flöha, zu dem Falkenau als Stadtteil gehört, haben sich gleich mehrere Discounter angesiedelt. Und dann sind da noch die steigenden Lohnkosten und die Altersstruktur, wie Thilo Walter in einer kurzen Zigarettenpause erzählt.
Wir haben ja richtige Probleme. Wir haben ja Probleme wegen des Mindestlohns. Ne? Und wenn wir als Genossenschaft das gesetzlich ordentlich über die Bühne ziehen will, und hier in dem Geschäft ist es eben so, das ist eine Genossenschaft gegründet von vielen älteren Bürgerinnen und Bürgern, ne, die Anteile mit erworben haben. Und durch den demografischen Wandel ist es nun so, dass seit 10 Jahren viele verstorben sind, haben die Partner verloren, sind im Pflegeheim etc., was eben alles so jetzt eben so passiert. Und da wird diese Altersgruppe stirbt langsam aus. Das fehlt natürlich als Kundenklientel. Ne? Und jetzt haben wir eine große Generalversammlung gehabt, voriges Jahr mit einem schlechten Ergebnis abgeschnitten und wollen das natürlich alles kompensieren. Das geht nur in Gemeinsamkeit. Und das wollen wir jetzt versuchen.
Bürger helfen sich selbst. Ihr Unternehmen löst ein soziales Problem. Es gehört nur ihnen. Sie haben es auf Dauer angelegt. Der Dorfladen im sächsischen Falkenau wäre wohl ganz nach dem Geschmack des Sozialreformers Hermann Schulze-Delitzsch gewesen. Der Jurist und Liberale, der im 19. Jahrhundert lebte, gilt als der Urvater der deutschen Genossenschaftsbewegung. Mehr über ihn erfährt man im Deutschen Genossenschaftsmuseum in Delitzsch.
1846/47 ist die Ernte ausgefallen. Also zunächst erstmal gab es einen ganz schlechten Sommer. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen, dass es nicht heiß ist, sondern da hat es nun durchgeregnet. Dann gab es auch noch durch Schädlingsbefall gab es kaum Getreide und Kartoffeln. Und dann hat er gesagt, zusammen mit anderen, wir kaufen Getreide auf, wir verteilen Brot an Hungernde, hat einen entsprechenden Verein gegründet. Und der hat so eingeschlagen, dass er hier sehr populär wurde.
Thomas Keiderling ist der Direktor des Genossenschaftsmuseums im kleinen, aber feinen Schulze-Delitzsch-Haus in Delitzsch bei Leipzig. Die Vitrinen im Haus an der Kreuzgasse zeigen Relikte des Wohlfahrtsvereins, den Hermann Schulze ins Leben rief. Mehlsack, Mehlsieb, Brotform. Schulze ist in den 1840er Jahren Patrimonialrichter, also Richter für diverse Rittergüter. Sein Amt konfrontiert ihn mit den Nöten der Ärmsten.
Seine Überlegung war, also seine Beobachtung, wir können natürlich Almosen geben, aber besser ist es doch, wenn wir den Leuten einen Weg aufzeigen, wie sie sich selber helfen können. Sein Stichwort wurde nachher Hilfe zur Selbsthilfe.
1849 gründet der damals 41-jährige Wohltäter die erste deutsche Produktivgenossenschaft. Und zwar in der Delitzscher Kreuzgasse 10, damals Haus eines Schuhmachers, heute Genossenschaftsmuseum. Es war die Zeit, als die industrielle Revolution Fahrt aufnahm und mit ihr das Fabrikwesen und das Monopolkapital. Handwerk verlor seinen goldenen Boden und das traf die bis dahin unabhängigen Meister und Gesellen aller Gewerke. Erich Kästner, Sohn eines Dresdner Sattlers, beschreibt den Wandel so.
Das Maschinenzeitalter rollte wie ein Panzer über das Handwerk und die Selbstständigkeit hinweg. Die Schuhfabriken besiegten die Schuhmacher, die Möbelfabriken die Tischler, die Textilfabriken die Weber, die Porzellanfabriken die Töpfer und die Kofferfabriken die Sattler.
Die Sache war ja, dass es eben nicht nur die sozial schwächste Schicht war, sondern dass es eben auch Mittelstand betraf. Und das war eigentlich das Erschreckende.
Enrico Hochmuth, Kulturwissenschaftler aus Leipzig.
Schulze Delitzsch, der meinte natürlich, es kann ja nicht sein, dass hochqualifizierte Handwerksmeister plötzlich Hunger leiden müssen. Und das war eigentlich der konkrete Ausgangspunkt, um zu sagen, wir müssen denen ein Instrument in die Hand geben, wo sie mit ihrer eigenen Hände Arbeit sich ernähren können und damit natürlich auch wiederum ein selbstbewusster Teil der Gesellschaft werden und der Gesellschaft auch wieder insgesamt was zurückgeben, die Gesellschaft mit Formen dadurch.
Die Assoziation der Schuhmacher hilft den Handwerkern, sich am Markt zu behaupten. Mengenrabatt beim gemeinsamen Einkauf drückt die Kosten für Leder und Garn und auch beim Verkauf lässt sich gemeinsam mehr erreichen als allein. Man mietet Kojen auf der Leipziger Messe und kann so die Aufträge bis nach Amerika akquirieren.
Aber Schulze, der merkte schon recht schnell, dass es in gewisser Weise noch zu kurz gegriffen war. Denn um Rohstoffe in solchen Mengen einkaufen zu können, um auch in neue Technologien, auch als Handwerker investieren zu können, braucht man natürlich Kapital. Und das hatte der Einzelne nicht. Das hatte selbst die Gemeinschaft nur in beschränktem Maße. Und hier griff dann der Idee der genossenschaftlichen Kreditwirtschaft, also diese Vorschussvereine oder nach Raiffeisen auch Darlehensvereine. Der Raiffeisen, der hatte ja interessanterweise ähnliche Ansätze, zur gleichen Zeit aber in einer anderen Region, im Westerwald.
Wir ziehen getrost in den Morgen und rufen es weit in das Land. Wir brechen gemeinsam die Sorgen, denn innig umschlingt uns ein Band. Vater Raiffeisen.
Wilhelm Raiffeisen war eher christlich-pietistisch inspiriert. Auch er begann mit Hilfsvereinen. Als Bürgermeister von Heddersdorf bei Neuwied am Rhein sah er die Armut der Bauern. Viele hatten kein Geld, um sich genügend Acker oder Saatgut zu kaufen. Wucherzinsen trieben manchen Landmann in den Ruin. Wilhelm Raiffeisen setzt auf das Solidarprinzip. Tun sich die Armen zusammen, so sein Gedanke, können sie sich selbst helfen. 1862 entsteht im Westerwald ein Vorschussverein, die erste Genossenschaftsbank. Raiffeisen und Schulze aus Delitzsch trafen sich nie, aber sie korrespondierten und schufen in Theorie und Praxis eine Rechtsform, die Selbsthilfe der Armen und der Handwerker auf eine solide Basis stellten. Sehr zum Missfallen derer, die von der alten Ständeordnung profitierten, wie der Leiter des Genossenschaftlichen Informationszentrums Peter Gleber berichtet.
Schulze Delitzsch muss man auch aus seiner Zeit her begreifen. Er war Demokrat und sein Gegner war Bismarck, der Auffassung war, Genossenschaften sind die Kriegskassen der Demokratie. Und die Demokratie, das war etwas, eine Terrororganisation für Bismarck. Und Schulze Delitzsch war ein Protagonist davon. Er war jemand, der sich durch Selbsthilfe eine eigene Macht aufbauen wollte.
Zur Reichsgründung 1871 hat der Dachverband der Deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften bereits 250.000 Mitglieder. 1905 sind es 1 Million. Eine der erfolgreichsten Sparten sind die Konsumgenossenschaften. Die Konsumläden verstehen sich als Teil der Arbeiterbewegung, sie stützen sich gegenseitig. Aus ihnen entstehen eigene genossenschaftliche Fabriken. Für Nudeln und Haushaltswaren, für Streichhölzer und Bürsten. Während der Nazi-Herrschaft werden viele der genossenschaftlichen Strukturen gezielt zerschlagen oder gleichgeschaltet. Nach dem Krieg wächst in Ostdeutschland der Konsum mit seinen Lebensmittelgeschäften zu neuer Größe. Bis 1989-90 ist Konsum in vielen Dörfern der Lebensmittelversorger schlechthin. Heute gibt es die genossenschaftliche Marke noch in Leipzig, Dresden und Weimar. Ein zweites großes Feld für genossenschaftliches Engagement ist der Wohnungssektor. Auch heute wieder gibt es Neugründungen, zum Beispiel in Leipzig-Lindenau. Dort saniert die Solidarische Wohnungsgenossenschaft, kurz SOWO, drei Häuser, unter anderem ein Gründerzeithaus in der Georg-Schwarz-Straße. Tobias Bernet promoviert derzeit über soziale Bewegungen und Stadtentwicklung und ist Vorstand der SOWO.
Das war auch ziemlich cool. Das hat sich hier die Gruppe eingerichtet mit großem Kocher und so. Und da sind auch Leute am Start, die schon Erfahrung haben mit Festivals und was weiß ich was bekochen. Und wenn hier Bauwoche ist, dann gibt es auch hier eine Verpflegung, die auch wirklich hohe Qualität hat.
Jeden Monat gibt es eine Bauwoche und viele wirken mit. Nicht nur die zukünftigen 40 Bewohner des Hauses, das die Genossenschaft dem Verwertungsdruck entzogen hat.
Das ist halt wirklich so eine Geschichte, wie sie der überhitzte Wohnungsmarkt schreibt. So, ne? Und genau so ein Fall, wo ich sagen würde, dafür haben wir eben diese Genossenschaft gegründet. Und das ist halt ein Haus, was von einer Erbengemeinschaft, also ich sage jetzt mal wirklich Alteigentümer, vor 8 Jahren oder so verkauft wurde an einen Immobilienunternehmer, der dann hier immer mehr einfach keine neuen Mietverträge mehr ausgegeben hat, wenn jemand ausgezogen ist und so weiter. Und wahrscheinlich darauf gesetzt hat, dass es halt irgendwann leer ist und dann kann man es richtig durchsanieren und halt entsprechend auch dann wesentlich teurer vermieten oder wahrscheinlich eher verkaufen als Eigentumswohnung, beziehungsweise verkaufen an jemanden, der dann dieses Konzept macht, war, glaube ich, am Ende sein Plan.
Die Wohnungsgenossenschaft und Tobias Bernet tat sich mit den letzten verbliebenen Mietern zusammen. Gemeinsam machten sie dem Eigentümer ein Kaufangebot.
Und dann zu meinem persönlichen großen Erstaunen habe ich dann tatsächlich einen Anruf gekriegt von dem Eigentümer, der gesagt hat, naja, ich habe dieses Angebot, das ist nochmal höher, Sie müssen denselben Preis bezahlen, das ist nicht verhandelbar, aber wenn Sie das mit den Mietverhältnissen übernehmen, dann kriegen Sie es, weil das wollen die anderen nicht.
Das Geld für den Kauf und für die Finanzierung der Bauleistung brachten die Genossenschaftler mit Hilfe einer Schweizer Stiftung auf und mittels Direktkrediten bei Freunden, Familien und Unterstützern. Seit einigen Monaten wird nun saniert.
Ja, es ist jetzt nicht so das 0815 Gründerzeithaus, ne? Es ist hier an der Spitze von diesem Block. Es macht halt auch was her und es ist halt ein Haus, was, das war auch in der Zeitung, weil da irgendwann Teile der Fassade runtergefallen sind und so. Also diese Vernachlässigung, die hat man auch durchaus registriert in Leipzig und jetzt zeigen zu können, ja, mit unserem Genossenschaftskonzept setzen wir das eben wieder in Stand und es entsteht hier Wohnraum, der auch nicht einfach nur super exklusiv ist. Das ist natürlich schon auch ein gutes, irgendwie symbolisches Beispiel an der Stelle.
Für die Genossenschaftler der SOWO ist es wichtig, das Wohnungsproblem nicht nur für sich selbst zu lösen. Ihnen geht es darum, ganz im Sinne des alten Genossenschaftsgedankens, ein Beispiel dafür zu geben, wie man ein grundsätzliches Problem der Gesellschaft praktisch angehen kann.
Gerade Wohnungsbaugenossenschaften können aber tatsächlich schon sehr viel sozialverträglicher wirtschaften, langfristig betrachtet und bei einer gewissen Größe, weil man einfach die Entschuldungseffekte, die damit einhergehen, wenn man ein Haus 30, 40 Jahre nicht weiterverkauft und bei einer gewissen Eigentümerschaft, jetzt konkret einer Genossenschaft bleibt, dann ja irgendwann der Preis für den Grund und Boden, der ist irgendwann abbezahlt, der ist irgendwann weg. Und das ist ja das, was gerade das Wohnen in Städten krass teuer macht, dass einfach diese Bodenpreise explodieren.
Kleinstgenossenschaften wie die SOWO in Leipzig-Lindenau sind die Ausnahme auf dem Wohnungsmarkt. Aber an ihnen lässt sich der gesellschaftspolitische Grundgedanke beispielhaft zeigen. Auch die großen Wohnungsgenossenschaften mit oftmals mehreren tausend Wohneinheiten bieten ihren Mitgliedern viele Vorteile, vor allem aber Mietpreise, die vielerorts deutlich unter dem Durchschnitt liegen. Allerdings hat die Größe auch Nachteile, wie Wilhelm Kaltenborn findet. Er ist Aufsichtsrat beim Zentralkonsum und Autor des Buches Schein und Wirklichkeit, das sich kritisch mit Genossenschaften auseinandersetzt.
Große Organisationen neigen zu Oligarchien. Sie neigen zu Bürokratien. Sie neigen also zur Entfernung von den Leuten, die unten sind. Sie neigen dazu, sich dem Markt anzupassen, kurzfristige Ziele eher anzustreben, zulasten der langfristigen Ziele.
Kaltenborn ist Jahrgang 1937 und verfolgt die Entwicklung der Genossenschaften seit Jahrzehnten. Sei es bei den Bau- und Wohnungsgenossenschaften, im Bereich der Konsumgenossenschaften oder im Bankensektor bei den Volks- und Raiffeisenbanken. Oft, so beobachtet er, sei für Kunden, Mitglieder bzw. Vorstände großer Einheiten das genossenschaftliche Prinzip wenig bewusst.
Die Entfernung zwischen dem einzelnen Mitglied und der Spitze ist gewaltig gewachsen. Das ist nicht mehr 5 Zentimeter, das sind jetzt 5 Kilometer. Also von genossenschaftlicher Demokratie kann man da nicht mehr reden.
Ein Problem, das in anderem Zusammenhang die Genossenschaftsidee schon einmal gründlich in Verruf gebracht hat.
Noch ist es gar nicht lange hier, gar nicht lange hier, da pflügtest du dein Feld allein. Jetzt bist du in der LPG, bald wird die Arbeit leichter sein.
Rückblick. Vor 67 Jahren wird im Osten Deutschlands das Genossenschaftsmodell auf dem Lande staatstragend. Die DDR bezeichnet sich von nun an offiziell als Arbeiter- und Bauernstaat.
Die Kapitalisten Westberlins und Westdeutschlands wollen eben, dass die Bauern in alter Unterwürfigkeit bleiben, dass sie den Kopf nicht hochheben. Denn wenn die werktätigen Bauern ihren Kopf erheben, dann sehen sie das neue Leben des Sozialismus in der Sowjetunion. Und dann erkennen sie, dass es in der Deutschen Demokratischen Republik auch die Kraft gibt, den Sozialismus im Dorf aufzubauen.
Walter Ulbricht propagiert im Dezember 1952 den Aufbau des Sozialismus auf dem Lande, die Kollektivierung der Landwirtschaft.
Bekannt ist natürlich, dass die LPGs nicht immer auf freiwilliger Basis sich genossenschaftlich fanden, sondern dass es da eine Menge Zwangsmitgliedschaften sozusagen gab. Andererseits war es natürlich auch für viele Neubauern, Umsiedler etc. eine Chance, dort in so einer Genossenschaft tätig zu sein.
Du lebtest lang für dich allein, dein kleiner Hof war deine Welt, dein Nachbar war dir einerlei. Jetzt bist du in der LPG, bald wird die Arbeit leichter sein.
Lautsprecherwagen fahren durch die Dörfer und agitieren die Bauern. Vergünstigungen sollen sie in die LPG locken. Die Maschinen-, Traktorenstationen verleihen ihre Geräte verbilligt an die Genossenschaften. Doch die SED belässt es nicht beim Zuckerbrot, sie schwingt auch die Peitsche. Wer sich noch Ende der 50er Jahre der Kollektivierung widersetzt, wird unter Druck gesetzt, ideologisch und ökonomisch. Steuerfahnder tauchen auf und zeigen die Bauern wegen vermeintlicher Steuerschulden an. Wer sich offen dem Eintritt in die LPG widersetzt, wird verhaftet und wegen staatsfeindlicher Umtriebe vor Gericht gestellt. Die brutale Praktik zeigt Folgen. Die Fluchtwelle in den Westen schwillt an, Landwirte verlassen zu Tausenden ihre Höfe. Die SED hat so einen Schuldigen für die hereinbrechende Versorgungskrise. Fleisch, Eier und Milch werden knapp. Trotzdem erhöht die SED den Druck. 1960 werden 400.000 Menschen in die LPG gedrängt, die Kollektivierung der Landwirtschaft als Sieg des Sozialismus gefeiert. Ganz anders als die ehemaligen LPGen der DDR, nämlich freiwillig und ökologisch, arbeiten die Betriebe der solidarischen Landwirtschaft, kurz SOLAWI. Die Genossenschaft Rote Beete ist eine von ihnen, idyllisch gelegen auf einem alten kleinen Hof in Seelis, östlich von Leipzig. Ein Traktor fährt einen Anhänger mit leeren Kisten zum Feld hinter dem Hof.
Das ist die Gärtnerei hier. Hier stehen gerade Johannes, das ist einer der Gärtner, und Marvin, das ist ein Mitglied in der Koop. Er hat letzte Woche mit geerntet und die machen jetzt gerade Lauch raus. Den haben wir selber angezogen. Sieht sehr gut aus, bleistiftdick, sagt man immer, soll der sein, so sieht er auch aus. Und der wird jetzt eben eingepflanzt.
Christine Hubenthal baut mit 5 Mitgliedern der Kooperative auf 3,5 Hektar Gemüse an. Rund 500 Leute werden von ihnen versorgt, erzählt die studierte Landwirtin, die auch im Vorstand der Genossenschaft Rote Beete sitzt.
So, das Ziel der Roten Beete ist im Prinzip eine Vollversorgung. Deswegen bauen wir sozusagen auch diese Hauptkulturen an, die sozusagen auch satt machen und nicht so viel so ganz spezielle Sachen.
Lauch und Kohl, Kartoffeln und Möhren, Salat oder Tomaten. Das Anbauspektrum in Seelis ist groß. Solidarisch nennt sich diese Landwirtschaft, weil sie Teilhabe Nachhaltigkeit und Gemeinsinn zum Prinzip erklärt. Es gibt inzwischen ein ganzes Netzwerk solcher Betriebe.
Es geht sozusagen einfach darum, diese gesamte Ernte zu teilen und damit ist auch das Risiko geteilt, was es überhaupt bedeutet, so einen Betrieb zu führen. Das ist einer der Hauptaspekte. Für mich ist zum Beispiel auch Transparenz gehört so dazu. Ne? Wenn ich Risiko teilen will, dann gehört es auch dazu, eine maximale Transparenz sozusagen über den Betrieb zur Verfügung zu stellen. Ne?
Produzenten und Konsumenten bilden bei der Solawi eine gemeinsame Genossenschaft. Die Konsumenten verpflichten sich, mindestens 3-mal im Jahr auf dem Acker mitzuarbeiten. Dadurch lernen sie den Betrieb kennen und entwickeln einen direkten Bezug zur Arbeit der Produzenten. Betriebliche Belange werden gemeinsam beraten.
Die großen betrieblichen Entscheidungen, die richtungsweisend sind für den Betrieb, treffen wir gemeinsam mit den Mitgliedern in sogenannten Koop-Cafés. Das ist sowas wie unsere Parlamentssitzungen sind das. Die treffen wir uns alle 6 Wochen mit den Mitgliedern und treffen da diese Entscheidungen, genauso wie alles, was viel Geld kostet. Das entscheiden wir auch auf jeden Fall mit den Mitgliedern zusammen. Das heißt, die Mitglieder können im Prinzip auch mitsteuern, wie viel ihr Anteil am Ende kostet, weil es ja sozusagen dieser Betrieb finanziert wird.
Zu Beginn des Jahres kommt von den Gärtnern und Gärtnerinnen ein Kostenvoranschlag für den Jahresetat. Die Mitglieder verständigen sich dann gemeinsam darauf, welche Posten der Plan beinhaltet und wer wie viel einbringen kann. Jeder nach seinen Möglichkeiten. So entstehen für die verschiedenen Genossenschaftsmitglieder verschiedene Preise. Bisher funktioniert der Ausgleich.
Wir haben Menschen, die verdienen, sage ich mal so, wie so ein deutsches Durchschnittsgehalt oder so. Wir haben aber auch viele Studentinnen und Studenten als Mitglieder. Und wir haben auch einige Menschen, die Hartz IV empfangen. Das heißt, nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Und ich finde das richtig toll an der Roten Beete, dass wir kein Eliteprojekt sind, sondern dass wir wirklich ein Projekt sind, wo sich ganz unterschiedliche Menschen richtig gutes Gemüse leisten können.
Egal ob in der Landwirtschaft, beim Wohnungsbau oder beim Dorfkonsum. Die Genossenschaftsidee lebt. Seit mehr als 150 Jahren nicht nur in Sachsen. Das alte Motto Hilfe zur Selbsthilfe hat offenbar nichts von seiner Attraktivität verloren.